Ich habe am Anfang des Jahres gepredigt darüber, dass ich im letzten Jahr mir Biografien von geistlichen Menschen näher angeschaut habe. Da habe ich auch über David und Saul gesprochen und die Frage gestellt, wen von den beiden in uns, wir haben beide in uns, ja? Wen von den beiden wollen wir in uns stärken? Ich möchte mit euch zusammen heute wieder eine Biografie anschauen und wir werden sehen, um wen es geht. Einsteigen möchte ich, indem ich euch erzähle, dass ich als Student einen Professor hatte, der war so klug und so überragend in seinem Wissen und wie er mit seinem Fach umgehen konnte, dass ich manchmal in den Vorlesungen gedacht habe, der Typ, der muss es richtig hart mit uns haben. Ja? Als wären wir so Teilnehmer an einem Alphabetisierungskurs und da ist im Bilde gesprochen so ein renommierter Roman- oder Schriftsteller, ja, sehr erfolgreich, und der hat dann so mal so eine Truppe vor sich, denen er sagen muss, also das ist das Hauptwort und das ist das Verb. So, ja. Also ich dachte immer, der hat es richtig hart mit uns oder mit mir. So. Irgendwann gab es mal so eine etwas lockere Runde und wir saßen irgendwie beim Kaffee mit dem zusammen. Wir wussten auch, dass er vor seiner Lehrtätigkeit ein Missionar in einer Region dieser Welt war, die einfach total verarmt ist. Ja? Dritte Welt hoch drei, so ungefähr. Ne? Wirklich ganz entbehrungsreich dort. Und danach hat er dann wieder seine Studien fortgesetzt und ist dann irgendwann Professor geworden. Ja. Also jemand aus unserem Kreis, als wir da so beim Kaffee zusammen waren, fragte ihn, sagen Sie mal, nach dieser sehr entbehrungsreichen Zeit, die Sie da in dieser sehr armen Region dieser Welt verbracht haben, war es auch irgendwie schön, zurückzukommen und die Vorzüge zu genießen in so einem komfortablen Land wie dem hier, also Deutschland? Ja, das war die Frage, ne? War es auch irgendwie schön, wieder ein bisschen komfortabler leben zu können? Seine Antwort. Er antwortete, wissen Sie, ich habe die Entscheidung getroffen, zu allem Ja zu sagen, was dort gilt. Zum Beispiel zur Armut. Und als ich zurückkam, habe ich die Entscheidung getroffen, zu allem Nein zu sagen, was hier gilt, zum Beispiel der Reichtum. Und dann sagte er, sehen Sie meinen Anzug? Er hatte immer so einen dunkelblauen Anzug an. Ja? Er sagte, sehen Sie meinen Anzug? Fällt Ihnen auf, dass der eigentlich ein bisschen zu groß ist? Den hat vor mir ein anderer getragen. Ja? Und immer, wenn ich mir so an den Kanten des Ärmels oder am Revers ein bisschen die Farbe abgestoßen habe, dann nehme ich einen Buntstift und zeichne das wieder nach. Dann ist es wieder schön, sieht aus wie neu. Ja? Ich hörte das und ich dachte, du bist doch ein Professor, aber du klingst wie ein Freak. Ja? Und das war meine Frage, ey, bist du so ein Jesus-Freak oder aber so siehst du gar nicht aus und so kommst du auch nicht daher. Aber es hat nochmal dreimal unterstrichen, ja, dass das, was er uns sagte, wirklich zu glauben ist. Und er hatte auch eine Botschaft, ja, über alles Intellektuelle hinaus. Ja, aber ich meine mal ganz offen gefragt, wie wirkt das so, ja, wenn einer in so einer Rolle, der wirkt auch ein bisschen schlaksig in seinem Anzug, das muss ich wirklich sagen. Also danach ist es mir noch mehr aufgefallen. Also, war das ein Freak? Ein Jesus-Freak? Ich möchte heute über Johannes den Täufer sprechen. Und ich glaube, das war jemand, wenn du ihn in der Bibel, beim Bibellesen schon mal so ein bisschen wahrgenommen hast, den könnte man auch einen Freak nennen. Ja? Er steht schon auch so da, als sei er was Besonderes, aber auf manche wirkt er auch ein bisschen sonderlich. Ja? Wir können das auch mal so ein bisschen versuchen wahrzunehmen. Ich lese mal aus Johannes 3. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste Juda auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste und bekannten ihre Sünden. Also die Art und Weise, wie er so beschrieben wird, soll schon mal klar machen, der trägt kein Smoking, sondern der war so ein bisschen freaky. Ja? Einer, der offensichtlich nicht mit der Mode geht. Einer, der sich an einem Ort aufhält, wo man sagt, deine Reichweite ist jetzt nicht so groß. Ja, so ein Influencer würde sich fragen, was ist denn so meine Reichweite? Ne? Wo komme ich denn überall rein mit meinen Medien? Wie schalte ich Werbung so, dass sie möglichst jeder mitbekommt? Er blieb in der Wüste. Und das, was er sagte, war von einer Kantigkeit, an der konnte man sich wirklich stoßen. Ja? Und irgendwann hat sich jemand an seiner Kantigkeit so sehr gestoßen, dass er sagte: Johannes, dich gibt's auch einen Kopf kürzer. Ne? So. Er war jemand, der einer ganzen Nation etwas sagte, was sie mindestens stark verunsicherte, wenn nicht sogar empörte. Ja? Er griff mit seiner Botschaft die an, die es sich bequem gemacht haben in so einer organisierten Religion. Die versuchten, aus Gott ihren Nutzen zu ziehen und die gar nicht mehr merkten, wie sehr sie den Gott, der ja irgendwie so ganz fest zu ihnen gehört, wie sehr sie ihn doch vernachlässigten. Und Johannes sagte dann: diese Art, aus Gott Nutzen zu ziehen und ihn an sich doch einen guten Mann sein zu lassen, diese Art muss ein Ende finden. Das ist diesem Gott gegenüber zu erbärmlich. Ja. Also er hatte eine Kantigkeit, aber gerade diese radikale Echtheit zog Menschen eben auch an. Ja? Die gingen zu ihm in die Wüste und hörten auf Gott und, wie es hier auch heißt, kehrten um. Ne? Obwohl die Botschaft recht schlicht war. So, wenn man sich fragen möchte, ja, also so im Gesamtkontext gesehen, was hatte er eigentlich für eine Rolle? Also, ich bin eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Was ist eigentlich seine Rolle gewesen? Mit zu seiner Rolle gehörte die Aufgabe ein Herold zu sein. Also wenn du älteren Datums bist, dann weißt du vielleicht, was ein Herold ist. Ansonsten hast du den Begriff vielleicht bisher nur mal gehört. Kennt man eher aus dem Mittelalter. Ein Herold war jemand, der dem Herrscher vorausritt, ja, und ihn ankündigte. Das war wichtig, weil jeder, der durch den Herold hörte, dass der Herrscher kommt, dass der König kommt, die Zeit haben sollte, sich darauf vorzubereiten. Ja? Also im Bilde gesprochen sollte dem Herrscher keiner in seiner leicht fleckigen Jogginghose-Begegnung und in seinem gerippten Unterhemd. Ne? Also da sagte der Herold, der König kommt und keiner sollte und keiner durfte in nachlässiger und unvorbereiteter Weise dem König begegnen. Ne? Und diejenigen, die das hörten, sollten eben auch ihm, dem König, eine Unterkunft oder eine Herberge vorbereiten. Das war die Aufgabe, nicht nur, aber auch die Aufgabe des Herolds. So. Dieser Johannes hier hatte diese Aufgabe, aber er war nicht nur Bote, sondern er hatte eben auch eine Botschaft und die hatte Autorität. Jesus spricht über ihn. Ich lese mal aus Lukas 7. Jesus fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Er fragt, was wolltet ihr eigentlich ansehen, als ihr zu Johannes in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie, einen Mann in feiner Kleidung? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und mehr noch als das. Es gibt keinen größeren als Johannes. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott recht, als sie ihn über Gott reden hörten. Ja? Und das ist mir bei der Vorbereitung auf diese Predigt begegnet, es gibt Ausleger, die sagen, mit einiger Wahrscheinlichkeit hat Johannes in der Gegend des Jordans gepredigt, wo, also der Jordan ist ein Fluss, ja, aber das wisst ihr, also Johannes hat wahrscheinlich dort gepredigt und getauft, in der Gegend des Jordans, wo Jahrhunderte zuvor Josua, das Volk Israel, in das von Gott versprochene Land hineingeführt hat. Ja? Und das ist eine Symbolik, weil Johannes hatte quasi die Aufgabe, das in Bequemlichkeit geratene und Gott gegenüber in Nachlässigkeit geratene Volk wieder in den Raum zu führen, in den sie gehören, ja? In die Begegnung mit Gott. Er sollte Menschen zurückrufen an ihren eigentlichen Platz. Und man kann fragen, ja, was lässt Jesus denn denken, dass er der größte Prophet gewesen ist? Ich kann's auch nicht sagen, aber ich vermute, es hat was mit seiner Unbestechlichkeit zu tun. Ich habe ein Zitat von Ralph Waldo Emerson gefunden. Er hat gesagt, in dieser Welt ist es sehr leicht, nach der Überzeugung der Allgemeinheit zu leben. So wie es in der Abgeschiedenheit sehr leicht fällt, nach der eigenen Überzeugung zu leben. Derjenige jedoch, der inmitten der großen Menge so unabhängig und kompromisslos bleibt, wie in seiner Abgeschiedenheit, beweist wahre Größe. Ja? Und Johannes hat sie bewiesen. Er stand vor den Massen und hat gesagt, ihr müsst zurück zu Gott. Aber wir sind Israeliten, ihr müsst zurück zu Gott. Du willst uns taufen? Getauft werden doch nur die Heiden. In Israel wird niemand getauft. Ihr müsst zurück zu Gott. Getauft zu werden für einen Juden war eine Provokation. Johannes sagt, ihr müsst zurück zu Gott. Und auch als er vor den Machthabern stand und ihre falschen Lebensweisen ansprach, blieb er dabei, was für ihn wahr war. Wir hörten, dass Johannes sich in der Wüste aufhält. Und natürlich ist die Wüste ein geografischer Ort. Ja, ganz klar. Aber in der Bibel oft auch ein symbolischer Ort. Die Wüste ist in der Bibel oft eine geistliche Metapher. Ja, ist ein Bild, das etwas ausdrücken will, nämlich es ist auch ein Ort der Fokussierung. Es ist ein Ort der Klärung. Es ist ein Ort, der leise genug ist, um die leise Stimme Gottes zu hören. Und Johannes hält sich dort auf, in der Wüste, in der Abgeschiedenheit. Für ihn klären sich persönliche Fragen und er hört die leise Stimme Gottes. Und ich glaube, dass dort seine wahre Größe herangewachsen ist. Nicht in der Konfrontation mit den Massen, sondern dort ist seine wahre Größe herangewachsen. Und ich möchte das auch dich und mich fragen. Ja, gibt es diese Orte in unserem Leben, die so still sind, dass wir die leise Stimme Gottes hören können, wo wir uns fokussieren können und nicht abgelenkt sind? Ich habe schon manchmal Schwierigkeiten, das Handy auf stumm zu stellen, wenn ich in eine Zeit mit Gott gehe, von der ich denke, ja, die halbe Stunde habe ich jetzt. Versteht ihr? Was treibt mich an, dass ich denke, es könnte problematisch sein, mein Handy auf stumm zu schalten? Und das lässt mich denken, irgendwas ist verkehrt. Ja? Wie will ich für Gott erreichbar sein, wenn ich für alles andere erreichbar bin? Und Johannes bleibt in der Wüste, frei von den Ablenkungen. Er fokussiert sich auf Gott und Gott fokussiert sich auf ihn. Und Jesus sagt, er war der Größte. Und ich weiß es über dich, dass Gott ein großes Bild von dir hat. Lass es in einer Entwicklung sein und pflege es. Johannes war sehr einflussreich, aber sein Einfluss folgte aus dem Einfluss, den Gott zuvor auf ihn hatte. Ja? Das ist die Reihenfolge. Gottes Einfluss auf uns, unser Einfluss auf andere. Ja, ich wollte der Predigt ja noch einen Titel geben, der Titel kommt jetzt. Johannes der Täufer, Freiheit finden im Willen Gottes. Ich lese jetzt nochmal über Johannes, aus Johannes 3 über den Täufer. Es kam zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Frage, welche Taufe den höheren Rang habe. Also die Johannestaufe oder die Taufe, die die Jünger von Jesus durchführten. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der Mann, gemeint ist Jesus, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war, nämlich Jesus, und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin es nicht, der Messias, sondern nur sein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen und ich muss kleiner werden. Das ist die Aussage des Johannes über sich selbst. Also Geschichte im Hintergrund. Ne? Johannes hatte auch Jünger, also Jünger waren Studenten sozusagen. Und sie kommen jetzt und sagen, hey Johannes, dein Einfluss schwindet. Ja? Du hast nicht mehr so viele Predigthörer. Ne? Du hast weniger Likes auf deinen Predigten. Was sagt dir das, Johannes? Ne? Und Johannes sagt, das sagt mir genau das Richtige. Das sagt mir genau das Richtige. Er war also an einer Stelle, wo er hätte eingeladen werden können, in Neid zu geraten. Und er sagt, ich sehe, es passiert genau das Richtige. Er wird größer, sein Einfluss wird größer. Da wollte ich hin. 4 Gedanken dazu. Erstens, Johannes bleibt sich sicher, wer er ist. Einer, der gerne Platz macht für Jesus. Einer, der gerne Platz macht für Jesus. Also auch der laute Applaus, den Johannes irgendwie spüren könnte, weil alle gesagt haben, Johannes, du hast recht, komm, ich lasse mich jetzt von dir taufen, ich bereue, so geht's nicht weiter. Ne? Das ist ja, das hypt ein Jahr, ne? So von wegen, die glauben mir alle, wow, ich gelte so als geistliche Größe, wow, das tut mir gut. Aber Johannes sagt, ich bleibe, was ich gehört habe, dass ich sein soll, eine Stimme in der Wüste. Ich bereite vor, auf den, der größer ist und dem, die alle hier gehören. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Und ich stehe nicht im Mittelpunkt. Der Bräutigam steht im Mittelpunkt. Ja. Und was Johannes, oder was ich hier über Johannes sagen möchte, das möchte ich auch über dich und mich sagen. Deine wahre Größe hängt mit der wahren Größe Jesu zusammen. Johannes hat seine wahre Größe gefunden, weil er sah, wer die wahre Größe ist, Jesus. Und erst in der richtigen Ausrichtung auf Jesus werden wir die Menschen, die Gott in uns sieht, Menschen von wahrer Größe, ja? In der Ausrichtung auf Jesus. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Ich hoffe, ich habe noch die Zeit. Ja, ein bisschen bleibt noch. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Also Anna, dich haben wir vorhin begrüßt mit deiner Familie, also euch. Und du hast mir erzählt, oh, eine Bühne, das ist ganz schlimm irgendwie, ne? Ja, hast es aber gut gemacht. Aber ich weiß, wie schlimm Bühnen sein können. Ich wollte mein Theologiestudium abbrechen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das vorne nicht. Ich kann dir gar nicht vorstellen, nee, du kannst dir gar nicht vorstellen und ich kann dir nicht erklären, wie das bei mir war. Ne? Und also heute ist es schon besser geworden, aber früher bin ich wirklich fast gestorben. Und das konnte man sehen. Ne? Das war für alle Beteiligten echt peinlich. So, und irgendwann habe ich gesagt, das war wie so ein psychologischer Trick, da habe ich gesagt, hey Carsten, sollen die Leute dich sehen und wollen die Leute dich sehen? Nein. Wollen die Leute dich hören? Nein. Wen wollen sie denn dann sehen und hören? Ja, Jesus. Und dann habe ich mir selber gesagt, okay, das reicht, um in die zweite Reihe zu treten. Ja? Das war für mich ein bisschen Psychologie, weil ich sagte, ich stehe ja gar nicht vorne. Ein anderer steht vorne. Habe ich mich selbst überlistet. Aber eigentlich ist es so. Platz zu machen für jemanden, der wichtiger ist und der gesehen und gehört werden soll. Die Aussage unseres eigenen Lebens ohne eine Verbindung zu Jesus bleibt immer missverständlich. So. Hey, das ist erleichternd. Wir stehen nicht im Mittelpunkt. Ja, ist erleichternd. Es löst. Und Johannes war gelöst. Zweitens, Johannes hat keine Angst vor Konkurrenz. Ja? Er sagt, kein Mensch kann sich was nehmen, wenn es ihm nicht vorher von Gott gegeben wurde. Und diesen Satz muss man verstehen. Er sagt, Gott gibt. Ne? Es muss dir vorher von Gott gegeben worden sein. Aber Gott ist großzügig, der gibt auch. Alles, was gut ist, wird dich finden. Gott geizt an dir nicht. Gott ist dir gegenüber nicht sparsam. Alles, was dich zu dem Menschen machen soll, der du sein sollst, wird dich finden. Und das gilt genauso für deine Berufung. Du musst sie nicht herbeizaubern. Für deine Wirksamkeit. Das wird dir geschenkt. Du musst es nicht machen. Und gleichzeitig gilt dann eben auch, wenn es dir von Gott gegeben ist, kann es dir auch nicht weggenommen werden. Und das kann auch wirklich sehr lösen. Ne? Wenn man so, ich weiß ja nicht, in welchen Bereichen deines Lebens du gerade stehst und das Gefühl hast oder die Erfahrung machst, da ist Konkurrenz oder wie wichtig bin ich, wie sehr zählt, was ich sage, wie einflussreich bin ich. Wenn Gott dir etwas gegeben hat, kann es durch nichts weggenommen werden oder ungültig gemacht werden oder zum Schweigen gebracht werden. Es ist nur die Frage, lässt du Gott Platz oder versuchst du da selber zu schrauben? Und Johannes fängt nicht an zu schrauben, er hat keine Angst vor Konkurrenz. Er sagt, ich muss meine Erfolge nicht absichern, das überlasse ich Gott. Ich will nur tun, was er sich von mir wünscht. Und es gab ihm eine unglaubliche Sicherheit. Und er sagte auch, ja, ich weiß doch, dass meine Aufgabe irgendwann enden wird, aber es ist gut, weil dann macht jemand weiter, der ist viel wirkungsvoller. Ich will dich das mal fragen. Kannst du deine Rolle, deine Position gelassen ausfüllen und glauben, dass dir niemand wegnehmen kann, was Gott dir gegeben hat? Und dass deine Wirkung durch Gott sich aussprechen wird? Drittens, Johannes kann sich aufrichtig über Erfolg freuen, der nicht sein eigener ist. Das muss man erstmal schaffen, ja? Sich über Erfolg freuen, der nicht der eigene ist. Stichwort gönnen. Können. Und er hätte jetzt auch sagen können, also meine Botschaft ist jetzt wirklich ein bisschen kantiger, ich bin da ein bisschen wortgetreuer, ich bin so die Fraktion Schwarzbrot, ne, oder was auch immer. Er sagt, nee, ich freue mich so, dass dieser Jesus so viele Menschen anzieht. Und das kann er nur sagen, weil er seine eigene Bedeutung darin gefunden hat, dass Gott ihm gesagt hat, wer er sein soll. Und dann wusste er, ich muss auch nicht mehr sein. Er war sicher in der Anerkennung Gottes und konnte darin auch eben anderen ihre Anerkennung lassen, umso mehr dem Messias. Und ein letzter Gedanke, Johannes bleibt in einer Hingabe an Gott. Das alles hätte ja auch dazu gut sein können, dass er sich jetzt wirklich gekränkt fühlt in seinem Selbstbild. So von wegen, alle gehen weg, ich habe kaum noch Taufen, wo sind meine Zuhörer? Früher waren hier Hunderte und jetzt und so. Aber das Dumme am Vergleichen ist, es wird sich immer einer finden, der besser ist als du. Ja? Du kommst aus dieser Spirale nicht raus. Ja? Immer wird es einen geben, der kann irgendwas besser als du. Und das macht das Vergleichen müssen so krankhaft. Und besonders krankhaft ist es deswegen, weil dann die innere Freiheit futsch geht. Wenn du versuchst mitzuhalten, anzustinken, auch irgendwie aufzufallen, dann ist deine innere Freiheit futsch. Ne? Und vor allen Dingen die Freude an dem, was Gott dir schon längst gegeben hat. Deine Stärken, deine Gaben. Ne? Sie blockieren sogar sozusagen dadurch, dass du immer versuchen musst, mitzustinken. Und Johannes, und das kann man sehen, er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams und ich freue mich, ne, dass da Jesus spricht und alle zu ihm laufen. Und das war der Moment, ne, auf den ich gewartet habe. Er muss wachsen, ich darf weniger werden. Ich muss mich das zuerst fragen, was in mir muss weniger werden, damit mehr Platz für Jesus da ist. Ich will dich auch fragen, ja. Aber, also, ist eine Frage, die dir gut tun soll. Was an dir, in dir, darf ruhig weniger werden, damit mehr Platz für die Freude an Jesus in deinem Leben ist. Ja, ich gehe mal so in die Zielgerade. Also Johannes hatte es nicht nötig, sich in ein gutes Licht zu rücken. Er stand bereits in einem guten Licht. Er wusste, wer er sein soll, und das ist genug. Wisst ihr, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe da vorne noch gesessen und mir überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht. Ich war mal in einer Konferenz, einer Leiterschaftskonferenz, in einer Zeit, wo man als Pastor sozusagen als Dienstausweis die Vision brauchte, die ein legitimierte Pastor zu sein. Was ist deine Vision? Ja? Und Ich war damals verunsichert. Irgendwie hatte ich Erfahrungen gemacht, die mich sagen ließen, was bin ich überhaupt? Warum bin ich auf so einer blöden Konferenz? Ja. Und ich saß zufällig auch in der letzten Reihe. Ne? Und dann fing der da vorne an zu zaubern, die Vision, die Vision. Und ich saß da und dachte, kannst gleich gehen. Ja. Neben mir war ein Platz frei. Und ich hörte dann eine Stimme, die sagte, hey Carsten, wir kennen uns schon so lange. Bin ich nicht deine Vision? Ja, aber ich bin doch Pastor. Aber ich bin doch deine Vision. Wäre das zu wenig? Und ich wünsche mir, und also lange Rede, kurzer Sinn, es hat mich getröstet, es hat mich so unendlich umarmt, dass ich dachte, ja, Jesus ist doch die Vision. Ja, und wäre doch schön, wenn wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die das in sich tragen. Ich habe eine Vision und die heißt Jesus und die lebe ich und die bringe ich zu Menschen und dafür lasse ich Platz. Ja? Man darf als Gemeinde ruhig ein Bild haben von dem, was man noch werden möchte, aber an sich ist Jesus genug. Und ich möchte dich einladen. Wüste, ne? Ein geografischer Ort, aber auch eine geistliche Metapher. Schaffe dir Räume, wo das Bild, das Gott von dir hat, sich entwickeln kann. So eine geistliche Dunkelkammer, wo du hineinwächst in die Größe, die Gott in dir sieht und die dich dann auch wirksam macht. Und es ist so unendlich gut und schön, einen Freund zu haben, der Jesus heißt. Ja? Wir sind die Freundinnen und die Freunde des Bräutigams. Das reicht. Und wenn du in deinem Leben die Erfahrung gemacht hast, ich habe eigentlich gar keinen Freund und noch nicht weiß, dass Jesus gerne dein Freund sein möchte, dann ist das auch eine Einladung an dich. Ja? Da ist jemand, der wäre gern dein Freund. Und der ist von unbestechlicher und unfassbarer Größe. Er wird dich segnen. Amen.